Hi, kurzer Disclaimer, bevor es losgeht. Das ist ein Podcast, in dem es um Sex und alles drumherum geht. Und falls du Triggerthemen hast, schau vorher in die Folgenbeschreibung, ob diese Folge für dich okay ist. Ansonsten, du hörst hier ein Interview mit persönlichen Meinungen und Geschichten, die natürlich nicht den Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Und jetzt geht's auch schon los.
Diesen Cent-Artikel könnt ihr kaufen und mitbringen. Auch bitte der euch passt. Probiert euch da aus bei Masturbation. Fertig.
Herzlich willkommen bei Hinter den Laken. Der Podcast, bei dem wir jede Folge schamlos in fremde Schlafzimmer schnüffeln. Ich bin Nina und ich freue mich, dass ihr da seid. Macht's euch gemütlich, jetzt geht's los.
Schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hallo.
Und hallo da draußen zu einer neuen Folge von Hinter den Laken. Ich habe heute die Antonia da und ich schmeiß dich jetzt einfach mal ins kalte Wasser und stell dir deine 10 Cookie-Fragen.
Okay, mach das.
Okay. Worauf könntest du eher verzichten? Sex oder Liebe?
Sex, auf jeden Fall.
Mit welchem Star würdest du am ehesten Sex haben wollen?
Also ich würde auf jeden Fall eher eine weibliche, jetzt weiß ich nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ja, oder auch so Charlie XCX.
Oh ja.
Fände ich auf jeden Fall spannend. Mhm. Auch wenn sie gerade geheiratet hat.
Stimmt.
Ja, aber ja. So, aber so der Typ Frau auf jeden Fall.
Ja, okay.
So,
ja. Anal, top oder flop?
Oh, das kommt immer drauf an, auf jeden Fall. Mit Vorbereitung, auch wenn ich mental darauf vorbereitet bin, auf jeden Fall.
Mhm.
Wenn es so out of nowhere ist und ich mich dann nicht wohlfühle auch dabei, so, dann ne, dann finde ich es auch und ohne Gleitgel und so weiter finde ich es sehr problematisch, aber es wird immer wieder versucht.
Regelmäßig, oder?
Regelmäßig.
Ich habe echt doch viele Storys gehört.
Ja.
Morgens oder abends?
Eher abends.
Vor dem Partner masturbieren, hot oder nicht?
Hot.
Was ist dir bei Partnern lieber? Laut oder leise?
Laut, tatsächlich, ja.
Sex im Wasser, top oder flop?
Flop. Öfter probiert. ist nicht, Wasser ist nicht dein Freund.
Nee, nicht so, ne? Nee. Eher fesseln oder gefesselt werden?
Eher gefesselt werden.
Mhm. Hattest du schon mal Sex mit mehreren Leuten gleichzeitig?
Ja, hatte ich schon.
Mhm. Und letzte Frage, bist du eher dominant oder devot?
Ich bin Switch tatsächlich. Aha. Also ich habe beides schon versucht, aber natürlich in der Anfangszeit auch eher devot, weil man sich dann besser führen lassen kann und dann das Ganze
ist irgendwie leichter da reinzukommen,
ist erstmal,
oder?
Um reinzukommen, ist das besser dann auf jeden Fall, ja.
Fühl ich. Ja, hey, das war dein Quickie. Ja. Vielen Dank.
Bitte.
Magst du dich mal vorstellen?
Genau, hallo. Also du hast mich als Antonia vorgestellt. Meistens Leute nennen mich Toni auf jeden Fall.
Ah, okay. Also bleiben wir bei Toni?
Ja, wir können gerne bei Toni bleiben. Genau, ich bin 30, komme aus Berlin, geboren in Berlin. Genau, bin seit 5 Jahren in einer offenen Beziehung und bin dann da auch irgendwie zu der ganzen sexpositiven Geschichte auch gekommen.
Ah,
genau, dass ich das mehr ausgelebt habe, auch im Vertrauen ausgelebt habe, auch mal jemand an meiner Seite hatte, das war wirklich gut auf jeden Fall. Genau.
Krass, okay.
Ja.
Magst du mir erzählen, wie viele Sexpartner du bisher in deinem Leben hattest?
Ich habe keine Liste geführt.
Mhm.
Aber ich glaube schon, dass es dreistellig ist mittlerweile.
Mhm. Und weißt du, mit wie vielen Jahren du angefangen hast?
Ja, also mit 15.
Mit 15.
Mit meiner ersten quasi festen Beziehung. Das ging so 1,5 Jahre und da, genau, mit dem.
Hast du dann dein erstes
Habe ich mein
Mal
erstes
erlebt?
Mal gehabt, ja.
Wie war's?
Ja, so wie erste Male immer sind. Also ich glaube. Wir haben es ganz oft versucht.
Mhm.
Er war älter als ich und war halt schon oder hatte schon mal Sex, was mir aber auch eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Ich fand es eigentlich ganz gut, dass wir nicht beide wissen oder nicht wissen, was wir machen.
Ja, sich.
Und dann haben wir es öfter versucht, dass ich halt oben bin und dann quasi Kontrolle habe und ich darüber entscheide, ob es zum Eindringen kommt oder nicht. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Und dann ist es irgendwann mal ganz spontan passiert. Also ich glaube, diese Versuche waren 3 oder 4 oder 5 Mal. Da war er sehr geduldig. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch schwer ist, wenn ich dann sage, ach, ich will doch nicht. Und man sitzt eigentlich schon so halb drauf. Genau, aber das war ja auch dann schön, dass er gesagt hat, ja, es ist okay, wir machen es in deinem Tempo. Also ich weiß noch, dass es Auf jeden Fall hatte ich noch ein Oberteil an, was ich dann irgendwie auch ganz komisch fand. Aber ich glaube, man ist dann auch mit seinem Körper, denkt man so, ah, mein Bauch. Also wenn ich Fotos von früher sehe, denke ich, alles war super, super gut. Mhm. Besser als jetzt auf jeden Fall. Aber trotzdem dachte ich mal so, oh, mein Bauch und mein Po und bla. Ja.
Das hat man schon echt früh, diese
Aber ich weiß, dass ich happy war, auf jeden Fall. Danach war ich schon happy, dass es einfach vorbei ist.
So. Ach so, so die Checkliste ist abgehakt.
Nicht oder? Checkliste, aber es war so ein großer Druck auch in dem Alter drauf. So hattest du schon mal bla bla bla, man hat so darüber gesprochen in der Schule und als es dann erledigt war, dann hat man einmal gesagt, ja, ich hatte das und dann war es auch okay. So dann ja, okay. Da war diese Erwartungshaltung, Erwartungsdruck weg.
Ja, sehe ich. Mhm. Magst du mir was zu deiner Identität und Sexualität sagen?
Also Identität, ich bin auf jeden Fall eine Frau. Sexualität, also wenn wir jetzt ganz Schubladendenken machen wollen, dann ist es bisexuell, heteroromantisch.
Aha. Mhm.
Ja.
Heißt, genau. Du hast Sex mit beiden Geschlechtern oder allen genau. Geschlechtern.
Genau.
Und Beziehungen führst du mit Männern. Mhm.
Genau. Beziehungsweise habe ich es bisher nur mit Männern geführt. Ich glaube, wäre grundsätzlich dafür offen, wenn es, also ich will es nicht ausschließen, aber so ist es, wie ich es bisher erlebt habe.
Ja.
Aber ich fühle mich von beiden Geschlechtern angezogen, zumindest sexuell. Romantische Beziehungen hatte ich ja bisher nur mit Männern.
Ja, okay. Wann hattest du das letzte Mal Sex und wie war's?
Am Freitag.
Warte mal, wir haben heute Sonntag.
Mhm. Genau, am Freitag. Und das war ganz gut. Das ist so eine Bekanntschaft, die ich jetzt auch schon mittlerweile länger kenne, aber wir hatten uns länger nicht mehr gesehen. Also jahrelang dazwischen.
Ach, okay.
Und dann hatte ich mal wieder gefragt, weil ich merke, ich habe gar keinen Drive, neue Leute kennenzulernen, weil ich brauche schon eher das Vertraute. Es war früher so, dass ich eher so gesagt habe, ja, jetzt je mehr, desto besser. Mhm. So, aber jetzt ist eher Qualität vor Quantität. Genau, und wir hatten eigentlich immer einen ganz guten Drive und irgendwie hat sich das verlaufen. Dann hatte ich nochmal geschrieben. Und das letzte Mal war komisch, irgendwie auch so nach vielen Jahren. Da war der Drive nicht mehr so da und jetzt haben wir es nochmal versucht und dann wurde es auf jeden Fall besser. Und wir haben uns mehr Zeit genommen und genau.
Das Was war, habt ihr so gemacht?
Ach, wir haben gar nichts Außergewöhnliches gemacht. Wir hatten einfach nur Sex miteinander und haben halt einfach auch ein paar Stunden miteinander verbracht, auch viel geredet.
Ja, also auch so ein bisschen Catch-up und okay.
Ja, okay. So nochmal nach 2 Jahren Pause irgendwie einfach auch nochmal krass Stand bringen, genau.
Krass,
und beim letzten Mal war es irgendwie so, dass ich dachte, ich glaube, will ich jetzt gehen? Weil irgendwie meinte, er muss am nächsten Tag arbeiten und früh arbeiten und hatte ich das so, da hatten wir halt einmal Sex, dann bin ich schnell gegangen und es war halt irgendwie dann so auch scheiße.
Ja, sehe ich. Nee, ist schon schön, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt.
Ja, ein bisschen Zeit ist oft der Schlüssel. Wenn man Zeit mit den Menschen verbringen möchte. Ich hatte auch schon Sex mit Menschen, wo ich dachte, es reicht auch, wenn es der Sex ist und eigentlich will ich nicht noch mehr Zeit investieren.
Toni, wie siehst du denn nackt aus? Magst du mir deine Genitalien beschreiben?
Okay.
Also wenn du möchtest.
Ja. Ach doch, ich habe auch einen Abdruck tatsächlich schon mal gemacht. Der steht auch bei mir im Bad.
Geil.
Dadurch sieht man das dann ja auch nochmal. Aber auch über Fotos, beziehungsweise ich und mein Partner hatten auch mal so Klemmen ausprobiert, dass das an die Schamlippen, Vulvalippen rangeklemmt wurde. Und dann hatte er mich darauf so aufmerksam gemacht, meinte so, die eine Seite von den inneren Vulvalippen ist gar nicht so da. Aber da habe ich weniger Lippe quasi. Aber so, ja, es ist halt so. Aber ansonsten, glaube ich, sieht sie relativ klassisch, wahrscheinlich sogar Porno-vorstellungsmäßig wie so ein Brötchen aus.
Ja.
Wie
so ein Brötchen, herrlich.
Ja, das ist ja so auch die Idealvorstellung natürlich von vielen Männern so. Deswegen, ich hatte nie so Insecurities damit, weil ich eigentlich auch gute Rückmeldungen bekommen habe und habe mich, glaube ich, auch nie so gefragt, sieht das komisch aus oder nicht. Ich habe mir ja auch früh angeguckt, auch als Kind, ja. Also sie ist klassisch brötchenförmig und die eine Seite ist halt auf jeden Fall ein bisschen voluminöser als die andere, weil da mehr innere Schamlippe ist.
Ja,
dadurch wird die äußere natürlich ein bisschen mehr nach außen ausgedrückt. Dann, ja.
Klar.
Ja.
Hast du eine Farbgebung für mich? Also bist du so eher im rosa Bereich, im bräunlichen oder?
Das ist ein bisschen dunkler tatsächlich als meine. Also sonst bin ich sehr blass, würde ich sagen. Aber ja, genau, es ist halt natürlich außen halt auch relativ blass und innen halt eher rosa. Und ja, aber trotzdem ein bisschen, die Umgebungsfarbe ist trotzdem ein bisschen dunkler als meine normale Hautfarbe. Mhm. Aber ich finde es eigentlich ganz ansprechend anzugucken. Ja. Ja, warum auch immer, weil ich sag mal, die Stelle sieht nicht so oft das Sonnenlicht. Weiß gar nicht, warum sie da so braun wird, aber so ist es.
Spannend
dann,
irgendwie, ne?
Ja.
Ja. Möchtest du noch ein, zwei Worte zu deinen Brüsten verlieren?
Ach, meine Brüste sind schon mit einer meiner Lieblingskörperteile so. Ich finde sie wohl geformt, noch sind sie straff. Und solange wie sie straff sind, genieße ich es auch noch. Mhm. Obwohl ich auch, ja, der normale oder die Zeit wird es halt wahrscheinlich irgendwann mal nach unten ziehen, aber das ist halt dann auch okay. Sie sind sehr straff. Ich finde meine Nippel schön, die sind allerdings sehr klein. Also ich habe jetzt nicht große Warzenhöfe oder gigantische Nippel und auch relativ hell. Und ich habe einen kleinen Leberfleck auf der einen Brustwarze und auf der anderen habe ich dann ein Piercing durch. Gut. Deswegen habe ich aber auch nur auf der einen Seite ein Piercing, weil ich den Leberfleck nie verdecken wollte durch ein Piercing.
Ja.
Genau, weil viele, wenn sie es dann sehen, fragen so, warum hast du noch auf der einen Seite? Und meinst du, ja, weil ich meinen kleinen Leberfleck da nicht verdecken möchte.
Das finde ich ganz süß, wie cool.
Ja, so, cool. Das sind schon, die mag ich schon gerne. Zeige ich auch gerne irgendwie auf Partys oder auch am Strand.
Zeige ich auch gerne.
Zeige ich gerne schön. Rum, ja.
Was hältst du denn davon, wenn wir mal so ein bisschen über Masturbation sprechen?
Ja.
Wie machst du es dir und hast du Tipps?
Na, Tipps. Also ich habe tatsächlich mittlerweile relativ viele Sextoys. Ich und mein Partner, wir masturbieren auch zusammen, auf jeden Fall auch mit Spielzeug. Aber tatsächlich, wenn ich es wirklich nur so zum Stress-Relief oder ich bin geil und möchte es machen, dann nehme ich einen Massagestab und dann geht's auch sehr, sehr schnell. Ich brauche halt Druck auf jeden Fall, das habe ich gemerkt. Mhm. Also auch generell, auch wenn Hände mich massieren oder so, ist es halt schön, wenn ein gewisser Druck auf der Klitoris liegt. Ja, Tipps sind halt schwierig, ne? Manche finden das dann halt eher sanfter gut oder ich kann auch mit den Modis von irgendwie Spielzeug nichts abgewinnen. Die haben ja auch manchmal so Pulsmodi.
Ja, genau.
Find
und dann
ganz
irgendwelche
schlimm.
Vibrationsmuster.
Genau.
Und
finde
so
ich ganz, ganz schlimm. Könnte ich nicht.
Kann ich auch nicht viel mit anfangen.
So, aber es, ja, also
aber
es muss
ja
offensichtlich Leute,
ne? Leute
geben, die
ja.
das gut finden. Und ja, aber ich würde sagen, so man sollte sich ausprobieren, auch alleine ausprobieren. Und ja, auch Masturbation mit dem Partner, auch vielleicht nur, dass der eine Partner dann
das finde ich ja ganz cool.
Unterstützt wird, so, weil ja. es gibt halt einfach Phasen, wo man denkt, so, oh, ich habe jetzt eigentlich keine Lust auf Sex, aber ich würde dir helfen,
ja.
Anführungsstrichen, oder ich möchte, ja. dass es dir gut geht und das einfach gemeinsam zu machen, auch wenn es dann nur Küssen ist und der Partner masturbiert dabei.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch Intimität, die man
Voll.
Teilt, ne? Und dann kann man sich auch nochmal angucken, wie masturbiert der Partner eigentlich, ist auch wichtig, auf
ja.
jeden Fall.
Das finde ich schon irgendwie süß,
ja.
auch als Paar gemeinsam
super, ja.
zu masturbieren. Mhm. Das ist schon ganz cool. Wie seid ihr da hingekommen? Also macht ihr das? Habt ihr
das haben
immer
wir
gemacht?
Von Anfang an irgendwie so gemacht.
Ja.
Das war nie so. Also aber auch umgekehrt, dass ich dann Lust habe und er vielleicht gar nicht so Lust hat und dann trotzdem aber halt was für mich tun, ist ja auch schwierig gesagt. Aber ja, wir haben das eigentlich von Anfang an gemacht. Auch mal so irgendwie Pornografie zusammen konsumieren.
Da wollte ich nämlich auch nochmal fragen.
Das hatte ich auch mit Ex-Partnern tatsächlich probiert. Ist okay, kann man schon machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt anders, also jetzt mittlerweile mache ich es gar nicht mehr so viel.
Pornos
aber
konsumieren?
Doch, das schon, aber zusammen mit meinem Partner, es ist schwierig, einen gemeinsamen Nenner zu finden, was man denn zusammen sehen möchte.
Aha, also habt ihr einen unterschiedlichen Pornogeschmack sozusagen?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man würde schon was finden, aber ich glaube, dann kommen auch einfach so Unsicherheiten dazu. Dass vielleicht was von dem Partner vorgeschlagen wurde oder vom Ex-Partner und dann guckt man denjenigen an und denkt so, aha, darauf stehst du also? Also auch ohne zu judgen, ne? Oder wenn die
ja.
Person im Porno auch ganz anders aussieht als du.
Ja.
Was aber natürlich natürlich ist, weil man ja auch manchmal einfach andere Sachen sehen möchte. Meine Partner sind auch nicht alle gleich gewesen von der Optik.
Ja.
Aber das nicht zu persönlich zu nehmen
und
einfach diesen Moment zu leben, gar nicht so einfach, finde ich. Da ist Masturbation einfach nur mit sich selber dann auf jeden Fall einfacher.
Stimmt.
Aber ich kann es auch empfehlen. Also es ist auch interessant zu wissen, okay,
was
guckt
der andere
denn
guckt,
der Partner?
So, ne? Ja.
Genau, und das auch nicht zu verheimlichen.
Ja. Glaube ich auch. Wenn du Pornos konsumierst, welche Richtung ist das da?
Das schwankt. Es schwankt wirklich irgendwie nach Lebensphase. Ich hatte auch so Anime-Sachen mal, obwohl es halt super unrealistisch ist natürlich. Momentan sind es halt eher Gay-Pornos tatsächlich. Mhm. Und ansonsten ist es viel auch, wo die Frau mal im Vordergrund steht. Weil es nervt mich unheimlich, wenn ich ein Porno sehe und der Blowjob geht so 10 bis 15 Minuten von einem 20-Minuten-Porno und eigentlich wird der Frau nur einmal über die Vagina geleckt, damit sie ein bisschen feucht ist und damit er eindringen kann. Mhm. So ist mein Eindruck und dann gucke ich gezielt danach, wo es nur quasi entweder Massage, des Intimbereichs oder wirklich auch Lecken bis zum Schluss. Und es geht nicht um Penetration, sondern es geht nur darum, das gucke ich mir dann ganz gerne an.
Ja. Ja, verstehe ich. Wurdest du schon mal erwischt beim Masturbieren? Und ich meine jetzt nicht praktisch, ne? Also vielleicht ja auch mal von einem Partner und dann macht man gemeinsam weiter. Sowas gibt's ja auch. Ja,
genau. Das ist auf jeden Fall auch schon vorgekommen. Auch mal mit meinem Ex-Partner. Aber auch als ich kleiner war, auch von meiner Mama tatsächlich.
Wie war das?
Nicht gut. Das war schon, ich glaube, für beide Beteiligten war es komisch, aber es ist auch okay, weil, ja, auch meine Eltern haben noch Sex, das weiß ich so. Ich habe die beiden nämlich auch schon mal erwischt. So, das ist
Ja, ich glaube, es ist halt dann doch irgendwie auch normal so, ne? Und das ist.
Ich glaube, es ging gar nicht darum, dass ich masturbiere. Ich glaube, es war nur, weil es halt irgendwie im Wohnzimmer passiert ist und es dann vielleicht ein bisschen öffentlicher Ort war. So, die ist okay, nee, mach das halt vielleicht bei dir im Schlafzimmer oder so. Mhm. Ja. Gut, aber die beiden habe ich dann auch im Wohnzimmer letztendlich erwischt. Also insofern haben sie mich gar nicht judgen müssen dafür. Deswegen,
ja. Wie schön, ja, okay.
Ich weiß auch, dass ich habe auf jeden Fall auch schon masturbiert, bevor ich wusste, was ich da mache. Ach. So, ich wusste halt, es fühlt sich gut an und irgendwann merkt man, oder dann spricht man über Orgasmen oder irgendwelche Sachen, denke ich mal so, ach so, das mache ich da manchmal abends im Bett. Ach so. Aha. Aber man sieht dann, es ist halt auch relativ natürlich. Genau, es kommt ja auch schon im Kindergarten vor. Viele Freundinnen von mir sind auch ErzieherInnen und ja, das kommt dann auch im Schlafenraum oder immer mal wieder vor, dass das Kinder machen. Und Gott sei Dank reagiert man jetzt mittlerweile auch anders darauf. Man versucht es halt nicht komplett zu unterbieten oder Scham einzureden, was das angeht, aber schon auch zu sagen, okay, das sind halt das auch, was da sind andere bist, Menschen, ne? Und das sind dann halt ihre Grenzen, die wollen das vielleicht nicht sehen. Mhm. Wenn du allein bist, kannst du es auf jeden Fall machen und das
crazy.
So,
das hat sich, glaube ich, auch über die Jahre sehr verändert, wie damit umgegangen wird.
Ich glaube, in meiner Kita wäre das anders gewesen, wenn man das gemacht hätte. Mhm.
Und wie ist so dein Sexleben? Wie würdest du sagen, wenn ich dich jetzt so frage, wie ist es denn so?
Ja, es ist auf jeden Fall ruhiger geworden, so. Als ich so diesen ganzen Einstieg auch mit der offenen Beziehung, ich konnte endlich irgendwie mit einem Partner reden und auch gemeinsam solche Sachen erkunden, da wollte ich halt auch alles ausprobieren. Habe ich auch alles mitgenommen, habe alle Partys gehabt. Ja. Genau. Und
das war bestimmt eine spannende Phase.
Das war eine sehr, sehr spannende Phase, war auch eine sehr anstrengende Phase. Genau, aber mittlerweile, wie ich schon gesagt habe, ich mag es dann doch eher Leute, die ich dann kenne. Mhm. Ich brauche jetzt nicht, also ich führe halt eine Beziehung, die auch natürlich Zeit beinhaltet und dennoch nebenbei auch Affären zu führen und auch vielleicht einfach Affären, die sich gut anfühlen für beide Beteiligten, dass man halt auch ein bisschen Zeit investiert, das ist halt schwierig. Also mittlerweile würde ich sagen, ich habe so halt drei, mein Partner und zwei andere, die ich ab und zu mal sehe, wo es auch...
Ab und zu heißt, in welchem Rhythmus ist das so?
Jetzt also mit dem am Freitag war es auch schon 2 oder 3 Monate her. Mhm. Mit dem anderen ein bisschen öfter, also jeden Monat, aber jeden Monat einmal dann halt. Genau, das ist so. Weil die meiste Zeit verbringe ich halt mit meinem Partner.
Ja.
Und ich glaube, wenn jetzt noch jemand dazukommen sollte, dann wird es schon ein bisschen
muss man das richtig managen im Kalender.
Genau, wirklich. Und teilweise stehen die ja wirklich dann schon im Kalender, so dass man dann sagt, okay, wann hast du Zeit? Manchmal tut es mir auch ein bisschen weh, weil ich dann halt irgendwie am Wochenende mich mit jemand anderen treffe. So, ne, weil unter der Woche dann einfach nur hinfahren, Sex haben geht auch mal so, aber ein bisschen Zeit möchte ich halt mittlerweile investieren.
Ja.
So, da drin. Und dann manchmal auch schlechtes Gewissen gegenüber dem Partner, obwohl ich das halt auch zeitnah kommuniziere. Wie machen wir das? Geht das klar für dich? Also insofern, ich kann mich nicht beschweren, aber es ist auf jeden Fall weniger geworden als früher. Also früher habe ich mehrmals die Woche mit wechselnden Geschlechtspartnern Sex gehabt und auch fremde Geschlechtspartner.
Ja.
Und dann, genau.
Also das schon war eine irgendwie auch aktive Phase.
Ja,
so.
Genau. Es war auch irgendwie dann mein Antrieb, mein innerer. Und dann hat sich, ja, weil man ändert sich dann immer wahrscheinlich mit dem Alter. Man hat dann schon viel gesehen.
Meinst du, man wird so ein bisschen satt sozusagen?
Ja, glaube ich auf jeden Fall.
Ja, ne?
Aber es sagen auch viele, sag ich mal, Hosts von sexpositiven Partys, dass ich halt diese Leute, die dann immer wieder, was weiß ich, ins KitKat, ins Insomnia gehen, dass die sich so alle anderthalb bis zwei Jahre wechseln eigentlich, fast komplett durch. Es gibt immer diese Leute, die immer da sind, ne? Aber so die meisten wechseln sich durch, weil ich glaube, die Leute dann irgendwann satt sind.
Ah, krass, okay. Das heißt,
schon so ein, ich denke, Leute haben.
So die wilde Phase dauert so ein, wilde, zwei Jahre.
Genau, die wilde Phase, dann nimmt man alles mit.
Ja.
Vielleicht lernt man aber auch jemanden kennen und dann sagt man sich, naja, gut, jetzt ist, ja, jetzt. Also es ist so geil. Das, was rumwabert in der Szene, ob das
witzig
eins zu eins so stimmt. Ich glaube, es kommen immer mal wieder dann vielleicht Leute auch im Alter als Pärchen in Swingerclubs oder so, aber das ist dann auch so ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich so ein Ausflug alle sechs Monate mal.
Ja.
Kinder abgeben irgendwo dann und dann da hingehen. Genau.
Ja.
Also ich glaube, die Leute sind nicht komplett weg davon, aber anders wird es anders praktiziert. Ja.
Ja, schon spannend. Und hast du aus deiner, ich sag's jetzt, ich nenn's jetzt die wilde Phase.
Die exzessive Phase.
Die exzessive Phase. Hast du da so eine Lieblingsstory, was du so gemacht hast?
Eine Lieblingsstory?
Mhm.
Ich habe halt eine absurde Story, die hatte ich dann auch meinem Freund am nächsten Tag dann so erzählt, weil ich das so noch nicht hatte. Das war auch wirklich tatsächlich so ein reines, okay, wir treffen uns, um Sex zu haben.
Mhm.
Hingefahren, hab Sex gehabt und dann saßen wir noch auf dem Sofa zusammen, haben ein bisschen gechillt und Chips gegessen. und dann meinte er so, naja, hast du irgendwie was gemerkt, weil ich ja dann schon auch weiß nicht, die Eier anfasse und alles so weiter anfasse. Meinst du, was meinst du, was gemerkt? Naja, also ich mache das immer für Verabredungen. Früher hat das eine Freundin für mich gemacht, die ist Krankenschwester. Ich hole mir halt Kochsalzlösung und lass mir die in den Sack, in die Hoden laufen, damit die halt größer sind. Also entweder macht man halt dann einen halben Liter oder einen Liter rein. Das baut sich auch relativ schnell ab, irgendwie, ich glaube,
aber
drei
diese
Tage.
Mengen?
Aber von diesen Mengen sprechen wir, bei mir hat er nur einen halben Beutel quasi benutzt. Das war jetzt nicht super, also man hat es trotzdem schon gemerkt. So im Nachhinein dachte ich mir, ja, ich habe es schon gemerkt, aber ich habe auch schon Männer mit prallen Hoden gehabt, ohne, glaube ich, dass das eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Ich glaube, bei einem Liter hätte ich es, glaube ich, noch eher mal auch mal angesprochen. Ich hatte es auch, ich saß auch am nächsten Tag, da habe ich noch in der WG gewohnt mit meiner Mitbewohnerin und habe ihr das erzählt, sie so, nee, das ist nicht wahr. Und dann stellst du mir so einen Karton Milch und sie so, das ist eine Packung Milch. Also ich weiß.
Krass.
Ja.
Witzig. Und hat er dir erzählt, warum er das macht? Also im Sinne von...
Ich glaube, also für ihn bringt das gar nicht so viel, hat er mir erzählt. Also Optik dann natürlich, ne? Und er meinte halt, dass halt zum Beispiel, wenn man halt Doggy ist, dann halt die Eier natürlich mehr dann auch nochmal an die Klitoris schlagen und das halt eigentlich ein schönes Gefühl für die Frauen ist. Er macht es quasi selbstlos. Weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, aber
ja. Liter Kochsalzlösung in den Boden laufen.
Ich dachte mir auch so, wie kommt man da drauf? So, ich habe das noch nie gehört vorher.
Ja.
Auch dass das geht.
Ja.
Also natürlich nicht in die Hoden an sich, sondern ins Gewebe drumherum wird das dann halt reingelaufen. Aber ja.
Also ich
absurd.
Könnte das ja total verstehen, wenn es für sein Vergnügen ist und ich
weniger.
Glaube, das muss es sein.
Also ich glaube, für gefühlstechnisch ist es weniger.
Nee, ich glaube auch, man fühlt das nicht so, aber es ist so vom Kopf her sozusagen.
Ja, das
so,
auf jeden
ne?
Fall. Ja.
Aber lustig der Gedanke, so das für jemand anders zu machen.
Mhm.
So.
Ja gut, ja. Also ich meine, Frauen machen ja auch viele Schönheitseingriffe. Auf
stimmt.
Nicht unbedingt nur für sich, muss man ja auch mal sagen.
Ja, no, recht,
weil
ja.
Dinge größer machen, Lippen, Brüste.
Stimmt, jetzt wo wir da sind.
Deswegen, ich kann das schon irgendwie verstehen. Und vielleicht ist es dann auch ein bisschen
crazy,
dass man, weiß nicht, Self-Confidence mehr hat dann. Aber ja. Ja, das war witzig. Das musste ich auch dann auf jeden Fall am Telefon dann auch meinem Partner erzählen.
Also, ja, glaube ich.
Das war absurd. Ja, aber auch dieses danach, dass er da sagt, ja, also danach mir
gemerkt?
Das auch erst erzählt, hast du das gemerkt und so weiter. ich weiß nicht, ob ich mir erhofft hätte, dass er das vielleicht vorher anspricht.
Ja.
Ob das was für mich wäre. Ich glaube, dann hätte ich sogar ja gesagt. Ich hätte es dann auf jeden Fall probieren wollen, ja, also weil ich sag mal, mit mir hat das ja nicht viel zu tun. Er muss sich ja die Nadel reinstecken und die Kochsalzlösung initiieren, weißt du?
Ja. Du hättest es bestimmt auch ein bisschen anders nochmal wahrnehmen können.
Wahrscheinlich auch in dem Moment. Ja, ich glaube schon. Ja.
Witzig,
ja. Ja, das war witzig. Ja,
gibt es was du beim Sex besonders gerne magst? Also hast du Kinks oder Fetische oder bestimmte Praktiken, die genau dein Ding sind?
Also ich bin auf jeden Fall niemand, der einen Fetisch hat. Mhm. Das habe ich für mich rausgefunden, weil ja Fetisch ja schon auch für Leute, die Fetische haben, Grundvoraussetzung für eine Erregung sind. Das habe ich nicht. Ich mag Add-ons. Sowas wie halt Spielzeug benutzen. Ausgiebiger Oralverkehr bei mir finde ich natürlich toll. Ich mag Women auch sehr gerne, auch als aktiver Part. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwann mal, war da jemand, der das auch gut fand und das, glaube ich, mal eingefordert hatte, ohne, also das war ja noch mein erstes Mal und so weiter. Und dann fand ich es halt gut.
Ah ja,
so,
guck mal.
Ne? Auch mal wahrscheinlich auch so mal ein bisschen mehr die Kontrolle zu haben als Frau.
Also Rimmen ist ja das Lecken vom Anus.
Genau,
ne?
genau. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so wahrscheinlich mein größtes. Also Toys, Oralverkehr, so ist schon mal. Aber ansonsten bin ich auch relativ Vanilla, wenn man es so ausdrücken möchte. Ja. So, also schon viel ausprobieren und neue Sachen reizen mich sehr, sehr, sehr doll. Aber irgendwann gibt's auch nur keine neuen Sachen mehr, muss man halt auch sagen.
Ja.
Außer vielleicht halt wieder neue Toys, die halt auf den Markt kommen.
Mhm.
Achso, ich mag so ganz gerne auch Temperaturunterschiede.
Ah,
da
cool.
Sind halt natürlich so Glasdildos sehr dankbar, weil die schön kalt sind und man kann die auch ein bisschen kälter machen. Das mag ich halt ganz gerne.
Cool.
Mhm. Aber zum Beispiel von Eisdildos würde ich abraten. Habe ich nie ausprobiert, so,
ja,
aber habe ich schon mich mal drüber. Also man kann ja wirklich dann Wasser einfrieren in so eine Form und so weiter. Also für Frauen, da was ich gelesen habe, kommt schon eine Blasenentzündung mit einher oft.
Echt? Ja, okay. Ja.
Und durch die Kälte, dann vielleicht auch nicht ganz sauber. Ich glaube, Wasser muss es wirklich filtern vorher wahrscheinlich. Ich glaube, ganz sauber wirst du es halt nie hinkriegen.
Probably, ja.
Aber deswegen.
Ja.
Wäre schon spannend, aber ich glaube, es ist einfach zu kalt.
Ich glaube auch, das wäre schon krass.
Das wäre schon krass, aber es gibt Leute. Also es gibt ja diese Formen natürlich, die man auch einfrieren. Gibt es auch als Plug. Kannst du, glaube ich,
so ein Eisplug?
Amorelli oder Eis.de oder so. Gibt es wirklich quasi Eiswürfelformen, verschiedene Größen als Plug. Und dann kannst du halt Wasser da einfrieren.
Ja.
Ich glaube, als Witz würde ich mir die sogar mal kaufen, um die selber auch einfach in Drink zu machen.
Ich wollte
so
gerade sagen, dann als
so ein Eiswürfeldrink halt. Und so, ja, so ein Plug-Drink. Finde ich
eigentlich
ganz witzig, ja.
Gibt's was du ausprobiert hast, was irgendwie krass war? Oder wo du sagst, boah, gar nicht meins?
Ja, ich bin mal in so eine Gangbang-Situation reingeschlittert. Das hört sich auch falsch an irgendwie, aber es ist wirklich. Ich glaube, ich habe halt in einem Club mit einem Typen was angefangen. Mhm. Und dann kam immer mehr und mehr dazu.
Mhm.
Und ich habe es halt dann einfach mal gemacht. Ich glaube auch, um es gemacht zu haben. Aber man verliert auch den Überblick. Man selber als Person kann auch gar nicht so richtig Acht geben, wie hygienisch, wie safe ist das denn auch in dem Moment.
Mhm.
In den Clubs gibt's halt aber auch meistens ein Awareness-Team. Da kam halt auch jemand vom Awareness-Team zu mir und meinte so, ist das okay für dich? Sollen wir das abbrechen? Konnten das nicht einschätzen, fand ich sehr gut.
Cool.
Na, das fühlt sich dann auch sicherer an, dass da jemand auch mal guckt.
Ja.
Genau, aber ich habe das dann auch sehr, sehr schnell, glaube ich, abgebrochen für alle. So nach 10, 15 Minuten habe ich gesagt, okay, und hier ist Schluss.
Wie viele waren dann da so?
Ich glaube so 5.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ich kann dir noch nicht mehr sagen, ob alle dran waren oder nicht, weißt du? Also,
ja klar, wenn man so mittendrin ist, weiß ich gar nicht, ob man da so den Überblick.
Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding.
Mhm.
Dieses übermannt werden, viele Frauen finden das ja toll,
aber
jetzt natürlich auch was, ganz viele Männer begehren mich und wollen mich in dem Moment ist. Finde ich gar nicht ansprechend, mag ich gar nicht, habe ich gemerkt.
Ja, guck mal.
So als Porno gucke ich es mir schon oft da mal an.
Mhm.
Aber ich weiß, dass es dann nur eine Fantasie ist in dem Moment.
Mhm.
Das. Krass. Ich habe das einmal gemacht und das war's.
Das irgendwie, ja, jetzt weißt du halt auch, es ist nichts für dich, fertig.
Genau.
So, ne?
Ich mag dann auch eher, ich finde auch die Atmosphäre ist eine andere, wenn Frauen und Männer zu gleichen Teilen auf solchen Veranstaltungen sind. Frauen bringen mehr Ruhe ein. Frauen sind nicht so bedürftig. Die sind da nicht unbedingt, um Sex zu haben. Und das bringt halt irgendwie so mal ein bisschen
Entspannung in die
Entspannung
ganze Situation.
In die ganze Sache rein und das finde ich angenehmer.
Du hattest gerade Safety angesprochen.
Ja.
Und ich glaube, dann sind wir fast schon bei unserem Hauptthema, für heute.
Ja.
Magst du mal erzählen?
Genau, also ich habe die Diagnose HIV seit, ich kann es sogar genau sagen, Ende Januar 2023.
Mhm.
So, also zweieinhalb Jahre kann man jetzt schon fast sagen. Ich habe es mir ganz klassisch beim Sex geholt. Ich sag mal so, diese Vorurteile auch, es ist eine Schwulenkrankheit, ich kann das auch gar nicht mehr hören, muss ich ehrlich sagen, weil es auch einfach wirklich falsch ist von der Statistik her.
Mhm.
Mittlerweile stecken sich auch sehr, sehr viele heterosexuelle Leute an. Dadurch, dass das Thema verschwunden ist aus den Köpfen, muss man ja fast auch sagen.
Ja.
Ne, und wir alle Frauen, die ich kenne, kennen ja auch Männer, die dann sagen, ah, ohne Kondom besser und ich spüre nichts mit Konsum und na. Und auch darauf habe ich mich schon eingelassen. Beziehungsweise auch sind Situationen passiert, wo man denkt so, ah, wir sind gleich so weit, ne, er holt bestimmt jetzt gleich ein Kondom und in dem Moment ist er eigentlich schon nicht eingedrungen, du hast gar keine Kontrolle mehr in dem Moment. Also, ja, weil ich muss auch sagen, als Frau ist es nicht meine Verantwortung. Ich habe so viel mit meinem Körper zu tun und Verhütung und Hormone und Pipapo, dass ich manchmal denke, diesen Cent-Artikel könnt ihr kaufen und mitbringen.
Ja.
Auch bitte der euch passt, probiert euch da aus bei Masturbation, fertig. So,
ja.
Aber ja. Genau, und ich glaube, das hat mir tatsächlich den Arsch gerettet, weil ich auch Anfang 20 kam ich mal aus einer Beziehung raus. Bin zu meiner Gynäkologin und wollte tatsächlich auch schon mal einen HIV-Test machen, wo ich dann abgewatschelt wurde damit, na, haben Sie Symptome? Und meine ich so, nee, habe ich nicht. Naja, dann brauchen wir auch keinen Test machen.
Mhm.
So, und dann ist man halt auch lost. Mittlerweile die Teststationen sind niedrigschwelliger, man kann einfacher testen heutzutage, zumindest in einer Großstadt. Auf dem Land ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, und hetero Frauen sind nicht der Fokus, nicht die Risikogruppe, deswegen wird nicht getestet.
Krass,
da drauf.
Ja.
Und ich hatte aber dort durch diese ganze auch sexpositive Geschichte, hatte ich dann eine Schwerpunktpraxis gefunden, wo ich alle halbe Jahre zum Testen gegangen bin.
Ah.
Nicht unbedingt, weil ich immer ohne Kondom Sex habe,
ja,
aber weil auch Dinge passieren. Manchmal ist man nicht auch achtsam. Man kann auch einen Unfall haben, das Kondom reißt. Und dann, bin ich zum Testen gegangen, so wie sonst auch die Jahre davor.
Ja.
Genau, dann kam halt ein Anruf und dann wusste ich schon, okay, wenn sie anrufen, dann wird schon irgendwas sein. Und genau, dann wurde mir diese Diagnose gestellt. Man muss immer ein zweites Mal noch getestet werden, weil ja auch falsch positive Tests entstehen können. Und dann wird die Therapie besprochen. So, und dann wird, also erstmal dachte ich ja auch, oh, ich sterbe.
Ich so. Sag, boah, wie fühlt sich das an, diesen Anruf zu haben?
Na, beim Anruf sagen sie es nicht.
Ach so.
Weil sie Angst haben, weil es auch früher so war, dass wenn Menschen das gesagt wurde, dass sie HIV-positiv waren, also wir reden hier wirklich vor 30 Jahren, dass Suizid begangen wurde. Und deswegen werden dir die Ärzte das nie am Telefon sagen, sondern du musst immer in die Praxis gehen, damit die auch deinen psychologischen Status beachten können und auch wirklich dich auch, muss man auch sagen, beruhigen können.
Ja.
Weil es ist nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr so wie vor 30 Jahren.
Ja.
Natürlich habe ich geweint, ich war schockiert, weil ich dachte, mir passiert sowas nicht. Ne? Ich bin ja auch nicht die Risikogruppe. Ich bin nicht kein homosexueller Mann, ich bin keine Sexarbeiterin und ich spritze mir auch keine Drogen. Aber auch das sind alles so Vorurteile. Also Sexarbeiterinnen, die wirklich aktiv sind und angemeldet sind, haben alle 3 Monate einen Test. Sind auch sehr sichere Partner mittlerweile.
Mhm.
Und durch Safer Use auch bei Drogen, die ja auch dass man Spritzenstationen hat und so, ist das auch eigentlich in dem Bereich kaum noch, dass das vorkommt. Das ist schon eher wirklich, also ja, auch trotzdem noch im homosexuellen Bereich, aber auch einfach im heterosexuellen Bereich, was gerne vergessen wird. Genau. Und mein Arzt hat dir dann gesagt, also du wirst sterben, wie alle, aber nicht daran. So. Und dann hatte ich die Wahl, ob ich gleich anfange mit einer Therapie oder nicht.
Mhm.
Das stand mir relativ frei. Meinst du nicht, ich fange hier gleich an.
magst du mal, weil du hast total recht. Also ich finde auch, das Thema ist sehr aus den Köpfen verschwunden und auch ehrlich gesagt aus meinem.
Ja.
Also ab dem Moment, wo diese Nachricht kam, so, ne, es gibt ein Medikament, was eine Ansteckung vorbeugen kann, meine ich, ne, und es gibt auch Therapie, man stirbt nicht mehr dran. Ab dem Moment ist das so ein bisschen verschwunden als bedrohliches Thema sozusagen.
Aber viele wissen das auch gar nicht, dass es eine Therapie gibt, die komplett vor Ansteckung, also dass HIV-positive Menschen in Therapie nicht ansteckend sind. Also diese Studie kam 2008 raus.
Also schon,
es ist
fast
schon
20
eine Weile
Jahre
her. Und trotzdem wissen das Leute immer noch nicht. Ne?
Ach krass.
Also ja, genau. Ich bin da auch jetzt mittlerweile auch in einem Verein unterwegs, um darüber aufzuklären, dass das so ist. Auch wirklich, teste dich, kenne deinen Status. Wenn irgendwas ist, dann kann man halt mittlerweile dagegen vorgehen. Und je früher du es weißt, desto besser wird es dir gehen.
Ja.
Also meine Ansteckung war, ich konnte es ja dann abschätzen, weil ich ja, wie gesagt, alle 6 Monate eigentlich so einen Test gemacht habe. Dann wusste ich so, okay, ich muss so ungefähr 3 Monate positiv sein. Da ist noch nichts passiert. In deinem Immunsystem nicht. Das ist ja das Tückische, es dauert ja Jahre.
Ja.
Bis du irgendwelche Symptome hast, dauert es ja statistisch 1 bis 5 Jahre. Manche Menschen kriegen es erst nach 10 Jahren. Ganz viele Frauen werden jetzt erst diagnostiziert, wenn die erstens schon AIDS haben, also das Syndrom, was damit einhergeht. Ne? Dein Immunsystem wird immer schwächer und du bekommst Begleiterkrankungen. Ja, weil die Frauen nicht drauf getestet werden, muss man ja wirklich dann auch so sagen. Da wird dann alles Mögliche wahrscheinlich rausgeholt, auch psychosomatisch, aber einen simplen HIV-Test ist für heterosexuelle Frauen sehr schwer auch zu bekommen.
Ja,
wie gesagt, ich wurde auch abgewatscht bei meiner Frauenärztin damals. Und um ehrlich zu sein, wenn man Symptome hat, dann ist, also es ist nicht zu spät, auch mit Symptomen jetzt, mit der Therapie, wirst du gesund bleiben oder wieder gesund werden und leben können, aber je früher, desto besser.
Ja.
Und das ist halt der Punkt. Und deswegen bitte regelmäßig testen, so, wenn ihr aktiv seid. Ich glaube, es hilft nicht, mit erhobenem Zeigefinger auf einen zuzugehen und zu sagen, ja, hättest du mal ein Kondom benutzt. Wie gesagt, wir haben Anwendungsfehler, es geht kaputt und Sex ist nicht unbedingt rational. Wir machen alle Fehler.
Genau.
So, ich glaube, jedem, der sexuell aktiv ist, jedem ist das schon passiert. Also,
ja. Ja. Ich glaube auch, es ist nach wie vor wichtig, darüber zu sprechen und sich daran zu halten, sich zu schützen, ne, und Kondome zu verwenden. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Aber ja, Menschen sind Menschen und machen Fehler und können manchmal Situationen nicht beurteilen oder Kondome reißen. Genau das, was du gesagt hast.
Ja.
Und wer aktiv ist, sollte sich testen.
Genau.
Ja.
Genau.
Magst du mir mal erzählen, wie so ein Test abläuft? Und vielleicht auch einfach so für meine Bildung sozusagen, was ist HIV, was ist AIDS, welche Symptome sind das und wie läuft die Therapie?
Okay.
Also was?
Also Test, wie gesagt, ich bin in der Schwerpunktpraxis, da gibt's immer mehr, auch in Berlin, auch vorwiegend natürlich immer noch trotzdem für homosexuelle Männer, aber die Praxis ist relativ offen, halt für Sexarbeiterinnen. Also du wirst nicht bewertet, was deine Sexualität ist, wo du herkommst. Es geht um sexuelle Gesundheit. Und sexuelle Gesundheit ist auch Selbstfürsorge. Also jeder, der aktiv ist, auch mit Kondom oder mit anderen Schutz, kann das durchaus mal einmal jährlich in Betracht ziehen, vielleicht trotzdem mal einen Test zu machen, ja. Weil auch Übertragungswege oral möglich sind. Und die wenigsten von uns benutzen Lecktuch, muss man ja auch mal so sagen, wie es ist.
Ja, lass uns da ganz ehrlich sein.
Genau, man geht hin, man kriegt Blut abgenommen und dann kann man auch noch, also bei Frauen gibt es dann 2 Tests, bei Chlamydien und ich weiß nicht, kann auch sein Syphilis, das wird halt durch einen Abstrich dann gemacht. Den machst du tatsächlich selber, du kriegst ein Stäbchen, so wie beim Corona-Test, den du dir halt vaginal einführst, Abstrich machst. Und Urin wird dann halt auch Chlamydien getestet. Also du wirst einmal komplett auf alles getestet.
Aha.
Nicht nur HIV, sondern auch Syphilis, Chlamydien, Hepatitis, der bunte Blumenstrauß, den wir so haben in der Welt.
Ja.
Genau, aber ist auch immer ein gutes Gefühl, um ehrlich zu sein.
Ja, eben, das ist ja eigentlich praktisch, einmal alles durchzutesten.
Weil
so,
auch gerade Chlamydien sind halt ohne, symptomfrei oft. Genau. Also das ist halt, also dir wird Blut abgenommen, du musst einen Abstrich machen und Urin abgeben. Ja. Also es ist wirklich kein Hexenwerk.
Kein Hexenwerk.
So, ne? Und dann kriegst du entweder in einer Online-Sprechstunde, dass du dich dann einwählst beim Arzt, dann wird er dir sagen, also wenn irgendwas ist, wird er dich anrufen, wie gesagt. Aber dann wird er dir wahrscheinlich sagen, hier ist negativ oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Auffälligkeit, was weiß ich, Leberwerte sind komisch. Mhm. Aber an sich, genau, wird das getestet.
Okay.
Sollte man einen Befund haben, wird man, wie gesagt, nochmal eingeladen. Man muss einen zweiten HIV-Test machen. Das ist einfach Standard hier in Deutschland. Und meine Therapie ist tatsächlich eine Tablette pro Tag. Und für mich nebenwirkungsfrei. Die meisten haben eigentlich auch keine Nebenwirkungen. Außer der erste Monat, in dem ich es genommen habe, da war so ein bisschen halt Diarrhoe und so weiter dabei. Aber der Körper gewöhnt sich dann natürlich an das neue Medikament. Aber danach war ich eigentlich krass. Also dann ist es, das ist es. Und dann gehst du alle 3 Monate wieder zum Testen. Mhm. Und dann ist es tatsächlich relativ langweilig, weil du gehst alle 3 Monate hin. Dann wird dir gesagt, ach, du bist unter der Nachweisgrenze. Das ist ein wichtiges Thema, was man sagt. Unter der Nachweisgrenze heißt unter 20 Zellkopien pro Mikroliter Blut oder Milliliter Blut, weiß ich gerade gar nicht. Also dann wird halt wirklich darauf getestet, wie viele HIV-Viren sind in deinem Blut vorhanden. Mhm. Und das ist halt bei mir 0.
Also, ah ja, krass.
Oder, also unter 1.
Also so gut ist die Therapie.
Ja, du bist halt, genau. Also eigentlich sagt man sogar, auch wenn du 1000 hast, ist man eigentlich auch nicht ansteckend. Wie gesagt, es gab diese Studie, dieses N gleich N, nicht nachweisbar, heißt nicht übertragbar. So, und genau, dann ist es eigentlich relativ langweilig. Du gehst halt alle 3 Monate hin, lässt dir Blut abnehmen, kriegst ein neues Rezept und
ab geht's. Krass.
Machst weiter. Der psychologische Aspekt, glaube ich, ist halt das Schwierigste.
Ich glaube auch, das ist auch ein Thema, auf das ich total gerne noch kommen möchte. Also wie du dich gefühlt hast, aber auch wie man gesellschaftlich damit umgeht, ne? Und ob du von Leuten anders behandelt wurdest. Mhm. Und das ist, ich glaube schon, dass da trotzdem noch so ein Stigma dabei ist. Aber ich, ne? Du hebst gerade schon so die Augenbrauen.
Ja, absolut, ja.
Also, ich würde nur gerne vorher einmal ganz kurz noch HIV und AIDS und Symptome. So 2 Minuten,
ja, können wir,
damit ich ein Verständnis habe.
Genau,
sozusagen.
HIV ist halt einfach das Retrovirus, womit du dich ansteckst. Es gibt HIV1, HIV2. Mhm. Ich glaube, hier in unserem Breitengraden ist es HIV1 vorwiegend. HIV2 kommt eher nur in Afrika, Südafrika vor. Mhm. Macht aber auch keinen Unterschied für die Therapie, ob du HIV1 oder 2 hast. Das ist tatsächlich auch egal. Es ist halt einfach nur der Typ. So wie Corona sich ja auch weiter mutiert hat. Denn
ja.
AIDS ist halt wirklich diese Symptome, die mit HIV einhergehen, untherapiert, muss man halt sagen. Mhm. Die Viren greifen deine Helferzellen an. Das ist halt eine wichtige Zahl, die auch immer wieder gemessen wird bei jedem HIV-Test. Wie ist es nachweisbar und wie viel weißer Blutkörperchen hast du noch?
Ja.
Wenn du es nicht behandelst, kriegst du halt über Jahre sonst weniger und weniger und es ist halt einfach ein Einflugstor für alles. Viele haben früher eine Pilzinfektion im Mund bekommen. Mhm. Ich glaube Myobiskidose oder so, müsste ich nochmal nachschauen genau. Mhm. Die halt dann den Mund- und Rachenraum befallen hat, den konnten sie nicht mehr schlucken, nicht mehr trinken. Das war sehr schmerzhaft. Mhm. Lungenentzündung, das sind ja auch einfach die Fälle, wo die meisten AIDS-Infizierten oder HIV-Infizierten mit AIDS sind auch dran verstorben sind. Mhm. Aber auch Tumore, Hauttumore, das sind so Gänge. Also viel ist diese Pilzerkrankung, kommt mit als erstes so als Symptom. Mhm. Aber wie gesagt, dann ist dein Immunsystem halt schon sehr, sehr geschädigt.
Ja.
Und deswegen, je früher du das weißt, desto besser wird es dir gehen.
Ja.
Also ich habe mich schon geändert, auch mit der Diagnose. Aber es ist so absurd, weil eigentlich hat sich nichts geändert. Außer, dass ich halt jeden Tag eine Tablette nehmen muss. Aber Frauen, die in die Pille nehmen, müssen auch jeden Tag eine Pille nehmen. So. Also es ist nicht,
Es ist halt gar nicht so außergewöhnlich sozusagen, wie es dein Leben beeinflusst hat. Ne?
Gar nicht eigentlich.
Aber dein Kopf?
Ja, natürlich. Also am Anfang sehr. Mhm. Da war es halt auch okay, dieses Stigma. Auch okay, habe ich das verdient? Mit meinem Lebensstil, so ich wollte diesen offenen Lebensstil und dann, ich habe das jetzt verdient. So, das ist die Strafe dafür, dass man sexuell aktiv ist, muss man ja schon fast sagen. Ja. Aber es gibt auch ein Programm, das nennt sich Buddy-Programm, das ist von der Deutschen AIDS-Hilfe, das habe ich auch in Anspruch genommen. Das sind Positive, die auch schon länger positiv sind. Und mit denen kriegst du dann einen zugewiesen, der würde dich dann anrufen. Es war tatsächlich, glaube ich, mit nach 3 Tagen oder so, dann haben wir telefoniert. Und die Fragen, die du auf dem Herzen hast, stellst du demjenigen.
Ah, cool.
Aber das Gute ist halt zu sehen, das sind halt, du siehst das ja auf der Straße, also sind halt normale Leute, wie du und ich, die sagen einfach, wie das Leben damit ist.
Ja.
Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Buddy, der tatsächlich auch im Gesundheitsamt tätig war früher und selber positive HIV-Diagnosen gestellt hat.
Ach.
Der konnte halt dadurch. Also der
kennt beide Seiten.
Genau. Und der konnte halt dadurch natürlich auch im Arbeitsleben viel, viel offener damit umgehen, weil er meinte, das war unser Beruf, warum sollte ich verheimlichen, dass ich positiv bin auf Arbeit?
Ja.
So, das war halt überhaupt kein Thema.
Ja.
Genau, und ich habe ihn dann einfach so gefragt, wie es sich damit lebt und wem er es erzählt oder nicht. Er meinte halt so, ja, seine Mama ist jetzt schon relativ alt, er ist ein homosexueller Mann, sie hat ihn immer gewarnt davor, steck dich nicht an, dann ist es passiert. Und er meinte, na, ich belaste sie jetzt nicht auf ihren letzten Tagen noch damit.
Ja.
Sie wird es nicht verstehen. Auch wie das Leben heutzutage damit ist. Und wie gesagt, bis jetzt hat sie es ja auch nicht gemerkt. Ich glaube, der ist schon 20 Jahre positiv oder so. Ja,
okay.
Also das ist halt, ja. Das Stigma, glaube ich, ist noch das Größte. Man muss halt darüber reden, dass, genau, erstens auch wertschätzen, dass die Leute sich haben testen lassen und eine gewisse Selbstfürsorge dadurch auch bewiesen haben und auch eine Verantwortung bewiesen haben.
Mhm.
Weil es gibt genug Leute, die auch trotzdem sehr sexuell aktiv sind und da halt keinen Gedanken dran verschwenden.
Mhm.
Na, oder wenn, dann geht es halt ums Thema Schwangerschaft, aber um übertragbare Krankheiten sehr wenig tatsächlich. Auch wenn das Kondom reißt oder so, dann geht es ja eher um die Pille danach.
Stimmt.
Als ob ich dann mal halt einen Monat später mal zum Testen gehe.
Wie hast du denn die Entscheidung getroffen, mit wem du drüber sprichst und wem du es sagst und wem nicht und so?
Also meinem Partner habe ich es dann sowieso gesagt, weil wir halt auch ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten.
Mhm.
Ich ihn gleich
da hattest du bestimmt auch erstmal so Sorge, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank war er hat mir bisher nie Vorwürfe gemacht oder macht mir auch nie Vorwürfe, weil es ist ja halt tatsächlich so, es kann halt jedem passieren. Es kann einfach eben, das ist vielleicht auch das Schöne an diesem Virus, das Virus macht keinen Unterschied, wo du herkommst.
Es wird nicht diskriminiert.
Genau, wo du herkommst, wie viel Geld du verdienst, ob du männlich oder weiblich bist, es kann einfach jeden treffen. So.
Mhm.
Genau, aber wir hatten dann halt, glaube ich, an dem Wochenende Geschlechtsverkehr und am Montag kam der Anruf, da habe ich ihn gleich mitgenommen. Und dann hat er halt die PEP bekommen, auch von unserem Schwerpunktarzt.
Mhm.
Das ist die Postexpositionsprophylaxe. Das ist quasi die gleiche Tablette, wie ich jetzt als Therapie nehme. Du hast ein gewisses Zeitfenster, wenn du einen Risikokontakt hattest, dann musst du es einen Monat lang nehmen und dann wird eigentlich die Übertragung, sollten Viren in deinem Körper gelangt werden, werden die halt getötet.
Aha.
Also diese Möglichkeit besteht.
Mhm.
Es gibt auch HIV-Ambulanzen, wo man hinfahren kann, die sind an Krankenhäuser und man kann sagen, ich hatte einen Risikokontakt. Was ist ein Risikokontakt? Jeder Kontakt, wo man nicht weiß, wie der Status ist. Deswegen muss man eigentlich sagen, eigentlich fast alles ist ein Risikokontakt.
Aha.
Deswegen nicht die Ambulanz überrennen. Die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem sehr gering, halt, dass man sich damit ansteckt. Aber diese Möglichkeit gibt es. Es besteht immer die Chance und diese Möglichkeit gibt es auch. Und genau, was halt bei homosexuellen Männern jetzt eigentlich gang und gäbe ist, ist halt die PrEP. Auch selbes Medikament wie die Therapie wirkt halt auch. Also dass halt, wenn Viren da sind, werden die halt getötet. Mhm. Du nimmst es halt quasi
prophylaktisch.
Prophylaktisch, genau. Für homosexuelle Männer ist der Zugang leichter. Die kriegen das auch ganz normal bezahlt. Heterosexuelle Frauen, muss man da sagen, werden dann wahrscheinlich sogar vom Gesundheitssystem diskriminiert. Da wird man immer sagen, du bist keine Risikogruppe, du wirst es nicht bekommen. Na?
Boah, schwierig.
Ja, es ist schwierig. Ist schwierig, weil tatsächlich die PrEP, zumindest was STIs angeht, sicherer ist als Kondome. So, das ist halt die Statistik. Es ist halt sicherer als Kondome, weil Kondome halt Anwendungsfehler ohne Ende haben. und die Einnahme einer Pille halt ein bisschen, ja, sicherer ist auf jeden Fall, was das angeht. Und ja, da wird uns der Zugang als heterosexuelle Frau oder bisexuelle Frau halt verwehrt. So mein Wunsch, mein Ziel, ich bin ja auch dann in einem Verein aktiv, der sich auch mal zum Welt-AIDS-Tag auch mit der Politik hier auseinandersetzt, ist vielleicht grundsätzlich, ich meine, Frauen gehen eigentlich einmal im Jahr zum Gynäkologen, vielleicht also einfach auch mal einen STI-Test mit der Krebsprophylaxe, einfach auch ein Röhrchen Blut abnehmen und einen HIV-Test machen. Natürlich werden dann viele sagen, aber ich bin doch monogam, ich brauche das nicht. Klingt unromantisch, aber ihr wisst nie, was euer Partner macht. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber zu 100% wisst ihr es nicht. Mhm. Und ihr könnt monogam sein, wie ihr wollt. wenn dann was mit nach Hause gebracht wird, dann, ja.
Und du es nicht weißt.
Und du es nicht weißt und weiterhin halt, ja, so wie immer halt sexuell verkehrst dann.
Ja.
Ja. Und ich glaube, da würden viele positive Frauen halt schon vorher diagnostiziert werden, rechtzeitig diagnostiziert
bevor
werden.
Bevor Symptome auftreten.
Symptome auftreten, genau. Bevor man krank wird. Irgendwann, es gibt schon einen Punkt, wo das Immunsystem sich nicht wieder komplett regeneriert.
Aha.
So, na, also wenn du wirklich dann fast gar keine Helferzellen mehr hast, dann wirst du vielleicht auch unter die Nachweisgrenze kommen, aber deine Helferzellen werden sich nie wieder auf Normalstand regenerieren. Mhm. Je älter du wirst, desto weniger Helferzellen hast du eh. Das ist halt so. Mhm. Deswegen werden wir im Alter auch mehr krank.
Ja. Yep.
Ja, aber genau.
Ja.
Das würde ich mir wünschen. Mhm. Ich glaube, das wäre auch möglich. Ich glaube, es wäre auch finanziell, ist das keine große Geschichte für unser Gesundheitssystem einmal im Jahr. Oder lass alle 2 Jahre sein, so einen Test mit anzubieten. Ne? Mit Abstrich, wenn du Krebsprophylaxe machst beim Gyn, dann einfach nochmal ein Röhrchen mit abnehmen. Wird eh ins Labor geschickt. Also.
Ja, es ist halt ein weiterer Test, ne?
Mhm. Genau. Das wäre schon ein Wunsch, weil ganz viele HIV-positive Frauen mittlerweile, also entweder wenn es zu spät ist, wenn halt Symptome auftreten,
ja,
oder weil es halt der Standard ist, mittlerweile in der Schwangerschaft machst du einen HIV-Test.
Ah, okay.
Also musst du auch selber bezahlen, aber die meisten Schwangeren machen das und da werden viele diagnostiziert. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, schwanger zu sein und rauszufinden, dass man positiv ist.
Ja.
Ja, weil grundsätzlich unter Therapie ist Schwangerschafts-, ungeschützter Geschlechtsverkehr kein Problem.
Mhm.
Du kannst schwanger werden, ganz normal gebären, so wie du möchtest, stillen. Aber es ist halt wichtig, dann in Therapie zu sein. Deswegen wird dieser Schwangerschaftstest oder dieser Test in der Schwangerschaft angeboten.
Ja.
Genau, und da fallen dann halt die Leute auf.
Ja,
vielen. Natürlich. Und da sind dann die Gynäkologen dann auf einmal überfordert mit der Diagnose und wissen dann halt auch nicht, was sie machen sollen, dann, ja.
Ja. Boah, voll gut, dass du dich da auch so einsetzt, ne? Mhm. Und dass es eben, obwohl es eben so aus den Köpfen verschwindet, sozusagen, trotzdem einfach da auch noch das Buddy-Programm und diese Zentren, von denen du gesprochen hast, das ist ja super, dass es sowas gibt und das muss halt einfach ausgeweitet werden, ne? Und da muss auch Leuten, die nicht der klassischen Risikogruppe entsprechen, einfach der Zugang zu den Tests gewährt werden. Ne?
Also es gibt ja natürlich die Möglichkeit, es gibt ja mittlerweile Schnelltests, auch in der Apotheke zu erhalten auf HIV. Ich glaube, läuft ab wie so ein Blutzuckertest.
Mhm.
Das Ding ist halt, okay, dann hat man da 2 Striche. Also 2 Striche würde dann halt sagen, okay, du hast Antikörper halt bei dir drin. Ne? Aber was machst du denn? Bist du alleine zu Hause, hast diesen Schnelltest gemacht, dann musst du halt auch erstmal wissen, wohin du dich wenden sollst.
Ja.
Ne? Also über die Deutsche Aidshilfe kann man Zentren finden. Da würde ich dann auch anrufen, wenn das der Fall sein sollte, und sagen, dass der Schnelltest positiv ausgefallen ist. Und dann werden die Fachleute dir schon sagen, was die nächsten Schritte sein sollten. Mhm. Ja.
Wir waren, glaube ich, gerade in deiner Story sozusagen noch da, dass du dann deinen Partner mitgenommen hast, sozusagen.
Ja.
Der hat dann die PrEP bekommen.
Der hat die PrEP bekommen, genau.
Und dann kommt ja auch die Phase im Leben, wo man sich erstmal mit so einer Diagnose zurechtfinden muss, psychologisch, und dann aber eben auch Leuten davon erzählt.
Genau.
Oder eben nicht. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast.
Oder eben nicht. Ja, sowohl als auch. Also ich habe viel geweint und mich auch in meinem Elend gesuhlt wahrscheinlich. Wie gesagt, dann auch dieses, ich habe das verdient, kommt dann auch dazu, obwohl Das, es verdient keiner, krank zu werden, und es sucht sich auch bei anderen chronischen Erkrankungen, sucht sich auch keiner aus, sie zu bekommen. Ob wir über Rheuma, MS, Diabetes sprechen, das sucht sich aktiv niemand aus. Und die Schuldfrage, glaube ich, sollte auch nie gestellt werden. Genau, ich habe dieses Buddy-Programm in Anspruch genommen, das hat mir geholfen. Ich habe halt viel auch noch Kontakt zu meinem Schwerpunktarzt gehabt. Mhm. Und dann wurde es irgendwie leichter mit der Zeit. Ich, genau, habe dann halt geguckt, dann gab es einen Flyer, dass es auch einen Stammtisch gibt hier in Berlin, wo sich halt positive oder auch nicht positive einfach Aktivistinnen treffen und darüber reden und Aktivitäten machen. Und den Freunden, denen ich es erzählt habe, ich habe es immer noch nicht allen erzählt. Ich habe es auch immer noch nicht meinen Eltern erzählt. Aha. Weil ich nämlich auch, glaube ich, genau dieselbe Befürchtung habe wie mein Buddy, dass sie es nicht verstehen werden. Mhm. So, dadurch, dass sie ja nochmal in einer anderen Generation groß geworden sind, ja, auch wirklich diese AIDS-Krise mitgekriegt haben, wie die Leute jämmerlich gestorben sind oder auch alleine gelassen wurden, glaube ich, ist das Verständnis, ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal, vielleicht wenn ich dann ein Kind habe und sage, guck, das ist doch, also es ist eigentlich alles okay. Ja. Ich werde alt werden und ich werde sterben, aber nicht daran sterben. Mhm. Was ich gesehen habe, den Freundinnen, denen ich es erzählt habe, die meisten wussten eigentlich schon ganz gut Bescheid. Die wussten auch von diesen N gleich N, also nicht übertragbar, ist gleich auch, oder andersrum, nicht
nachweisbar.
Nein, ich war klar, genau. Ist nicht übertragbar. Aber man sieht, wenn man das erzählt, wie die Menschen an sich selber denken und denken, okay, scheiße, ich hatte auch Risikokontakte. Scheiße, ich habe mich noch nie testen lassen im Leben. Ne? Also diese Freundin habe ich ja auch. Mist, ich habe noch nie einen STI-Test gemacht in meinem Leben.
Ja.
So, was mache ich denn jetzt? Denen habe ich natürlich auch Hilfe angeboten, Stellen angeboten. Es gibt aber auch Menschen, die dann sagen, ich will es halt nicht wissen. Ich würde davon abraten, weil wenn ihr es wisst, also genau, kenn deinen Status, wenn du es weißt, kannst du damit leben. Ja, sehr, sehr gut leben. Wirklich
finde,
sehr,
das ist
sehr
auch
gut leben.
Echt also wer es nicht wissen will und dann trotzdem aktiv ist,
Wie gesagt, auch ohne böse Absicht, dann reißt halt das Kondom.
Genau, also damit bist du schon auch mitverantwortlich. Richtig. An einer Verbreitung, wenn, ne, wenn du bewusst es nicht wissen willst.
Richtig, ja.
Ich glaube, da ist es schon wichtig, sich zu überwinden, auch wenn man Angst vor einer schlechten Nachricht hat.
Ja.
So,
ja,
ne?
Ja.
Es ist niemandem geholfen, egal ehrlich gesagt, bei welcher Diagnose.
Ja.
Und ich kenne das so, du hast gerade über unsere Elterngeneration gesprochen. Es gibt ja auch viele Menschen in unserer Elterngeneration, die haben ganz andere Symptome, irgendwas und wollen einfach nicht zum Arzt.
Richtig.
Obwohl ihnen keine
Männer
Ahnung.
Männer, auch viel.
Viel Männer, ja, wo der halbe Fuß schon abfault,
genau.
Aber nein, Diabetes, du weißt so in die Richtung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach zum Arzt geht, zur Ärztin geht, sich testen lässt.
Bei Frauen ist es Frauen gehen haben eine größere Selbstfürsorge für sich selber. Mhm. Und ich sehe das auch wirklich, sexuelle Gesundheit ist Selbstfürsorge für dich.
Ja.
Du weißt, was du hast. Wenn du was hast, kannst du, also in den meisten Fällen, auch wenn wir über Chlamydien oder Syphilis oder so reden, das kann man jetzt behandeln. Das ist kein großes Ding.
Ja.
So, HIV kannst du auch therapieren, du musst halt Stand jetzt lebenslang dann Medikamente nehmen.
Mhm.
Aber halt, wie gesagt, ohne Symptome, ohne Nebenwirkungen. Da sind andere
Toll.
Chronische Erkrankungen. Also Diabetes ist schwerer einstellbar als das, um ehrlich zu sein.
Ja. Aber krass, das heißt, du warst dann, du hast es dann Freunden und Freundinnen erzählt.
Mhm.
Und hast eigentlich in deren Augen gesehen, so dass der erste Gedanke,
Scheiße. Ich muss mich auch mal mehr testen lassen. Ja, deswegen. Aber das ist halt ganz gut, weil du dann nicht verurteilt wirst.
Ja.
Weil ich glaube, dass den meisten Menschen das schon passiert ist. Dass sie einfach ungeschützten Sex hatten.
Ja.
Und vielleicht auch einfach ungeschützten Sex mit Leuten, die man gar nicht so gut kennt.
Mhm.
Und dann hat man Angst vor einer Schwangerschaft. Wie gesagt, das halt ist, glaube ich, eher in den Köpfen von Frauen als Geschlechtskrankheiten.
Voll. Gab's Situationen, wo du Angst hattest, dass irgendjemand Berührungsängste hat? Oder sind in deinem Umfeld eigentlich alle so aufgeklärt, dass eben klar ist?
Also bei denen, die ich erzählt habe, war es nie ein Problem tatsächlich. Dadurch, dass ich halt in diesen Verein gegangen bin, in diesen Stammtisch gegangen bin, habe ich ja auch ältere Positive kennengelernt.
Ja.
Und deren Erfahrungen und deren Geschichten sind tragisch und sind traurig, weil die mit Diskriminierung zu tun haben einfach.
Okay.
Und vor allem, was absurd ist im Gesundheitssystem.
Echt?
Dass wenn man offen sagt, ich bin HIV-positiv und ich möchte hier eine Wurzelbehandlung haben, kriegst nur die letzten Termine beim Arzt, wenn überhaupt. Es gibt auch Ärzte, die sagen, wir wollen nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Dann wird gesagt, naja, wir müssen ja zweimal sterilisieren, die Instrumente, wenn man sagt, also entweder sind ihre Sterilisationsgeräte schon vorher dann die Scheiße oder, also diese Sachen sind schon noch vorhanden. So. Also ich weiß auch, das eine hatte irgendwie letztens Probleme mit ihren Augen, ihr Augenarzt war im Urlaub, sie ist zu einer Alternativpraxis gegangen und Leute, die schon länger positiv sind, die haben immer noch so eine Augenhintergrundspiegelung, nennt sich das.
Okay.
Das ist jetzt für mich nicht so relevant, weil ich quasi gleich Zugang zu den neuen Therapien hatte und diese Erkrankung gar nicht auftritt. Und die Praxis hatte das. Und sie hat gesagt, ach cool, ja, wenn mein Augenarzt ja mal in Urlaub ist, dann kann ich ja auch mal bei Ihnen die Hintergrundspiegelung machen. Ich bin ja positiv und das müsste ja immer mal gemacht werden. Und dann ist der Arzt oder die Ärztin gleich einen Meter weggerutscht von ihr und hat gesagt, warum haben Sie das nicht gesagt? Sie müssen das vorne sagen. Vielleicht wollen wir ja gar nicht mit Ihnen zusammenarbeiten. Und wir reden hier über eine Augengeschichte. Ja, wir reden nicht darüber, dass da eine OP am offenen Herzen mit Blut geführt wurde. Weil es wird jetzt auch nicht, also über Tränen oder irgendwas wird das nicht übertragen. Das sollte die Augenärztin auch wissen,
ja.
Um ehrlich zu sein. Ja, auch sobald das Virus an der Luft ist, ist er eigentlich auch inaktiv. Also das passiert immer noch und das ist halt so die Diskriminierung, die ich nicht erfahren möchte. Und dadurch sage ich es bei meinen Ärzten einfach nicht.
Mhm.
Ich habe auch keine Auskunftspflicht. Also die Positiven generell, wenn du in Therapie bist, hast du keine Auskunftspflicht. Weil ich eh nicht ansteckend bin, deswegen brauche ich es auch nicht erwähnen, bin ich der Meinung. Und genauso kann ja sein, was ist, wenn ich keinen HIV-Test gemacht hätte. Dann hätte ich HIV, würde trotzdem zum Zahnarzt gehen.
Ja, und dann wärst du ansteckend.
Und dann wäre ich, ja, aber dann, jeder Arzt muss dich ja behandeln, als ob du infektiös bist.
Eigentlich schon.
Weil jeder Mensch kann potenziell Hepatitis, HIV oder sonst was haben.
Ja.
Corona. So, jeder, also der Arzt muss immer so behandeln, als ob du infektiös bist.
Ja.
Deswegen macht es auch keinen Unterschied für mich.
Ja.
Aber ja, das sind schon so Sachen, die Menschen erleben. So.
Und im Sexleben hattest du da, wie bist du danach mit umgegangen sozusagen?
Also mein Partner weiß es, aber mein Kontakt oder Affären habe ich es bisher auch noch nicht gesagt. Manchmal überlege ich, ob ich das mache oder nicht.
Mhm.
Generell schütze ich mich halt zusätzlich, deswegen dürfte es eigentlich keine Rolle spielen und ja, ich will mich manchmal auch nicht jeden Tag damit beschäftigen und soll jetzt dann auch nicht so einen großen Platz einnehmen.
Ja, verstehe.
Und ich für mich weiß ja auch, woran ich bin. Eher die anderen müssen vielleicht auch mal einen Test machen, so, ne? Aber ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten wahrscheinlich offener reagieren würde. Wenn man das erklärt, glaube ich, müsste es in Ordnung sein. Und wenn es nicht in Ordnung ist, dann ist es eine gute Arschlochbrille und dann muss man halt mit den Menschen nicht mehr zu tun haben, würde ich sagen.
Ja.
So, nee. Aber klar, natürlich am Anfang, als ich dann irgendwann wieder angefangen habe, auch Sex zu haben, war es schon auch krass für mich, dass man so denkt, ach fuck, ja, ich habe HIV, aber eigentlich bin ich ja auch nicht ansteckend, muss ich es jetzt sagen? Also muss ich sagen? Ja. Und dann der Arzt, nein, du musst es nicht sagen, du hast keine Auskunftspflicht. Ja. Du kennst deinen Status, du bist alle 3 Monate, wirst du komplett, kriege ich ein großes Blutbild mit allen STIs, die es gibt und die sind negativ. Also mehr kann ich halt auch nicht machen dann in dem Moment, ja.
Krass. Also das muss, glaube ich, echt emotional eine weite Reise sein, die man macht, so in den ersten Monaten.
Ja, es ist halt auch eine Selbstakzeptanz und dass man auch sagt, nee, ich muss das jetzt auch nicht jedem sagen.
Mhm.
Ich will auch nicht wirklich jeden Tag darüber reden. So, wie gesagt, weil eigentlich
ist ja nichts anderes.
Mein Leben hat sich ja eigentlich gar nicht verändert. Also außer halt dieser Test und dass ich halt dann noch ein bisschen aktivistisch aktiver bin in dem Bereich, was gut ist.
Ja,
manchmal denke ich auch so, ja, vielleicht ist es auch, so blöd wie es klingt, gut gewesen, dass mir das passiert ist, weil ich darüber spreche. Es gibt auch viele Leute, die nicht darüber sprechen, und ich kann es auch verstehen, weil sie Angst vor Diskriminierung haben. Ja, aber ich finde, so sollte nicht der Weg sein. Und ich glaube, wenn es dann irgendwann vielleicht wirklich so ist, so, dass man sagt, ja, du, ich bin HIV-positiv, und dann die Leute sagen, ja, aber ist ja klar, du bist dann ja nicht, also wenn du in Therapie bist, bist du ja nicht ansteckbar. Also es ist genauso wie wenn man sagt, ich habe MS, ich habe Rheuma, müsste man ja irgendwann an seinen Partner vielleicht dann auch mal sagen, wenn es in die Richtung geht, dass es vielleicht dann einfach nicht mehr die große Rolle spielt. Generell sollten wir Menschen nicht diskriminieren, egal was ist, und auch das nicht.
Ich finde, das klingt schon wie ein ganz fantastischer, introspektiver Abschlusssatz. Aber gibt es noch was, was du als Message uns mitgeben möchtest?
Ja, sexuelle Gesundheit ist Selbstfürsorge. Passt auf euch auf. Fehler passieren. Und es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm. Und wenn ihr da aber einfach Verantwortung für übernimmt, wirklich Verantwortung für euch, dann ist eigentlich, glaube ich, allen geholfen. Und dann können auch Infektionsketten durchbrochen werden. Genau.
Danke, dass du da warst, Toni.
Dankeschön.
Du hast selber Lust, Gast bei Hinter den Laken zu sein? Schreib mir eine E-Mail an hinterdenlaken@gmail.com oder eine Nachricht bei Instagram @hinterdenlaken.